Frau Alex, Ihr Einsatz bitte.
Attacke.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 102, der einzige deutsche Fußball-Podcast garantiert ohne Pferdefleisch. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Jockey Marvin.
Hallo.
Und die Stalldame Alex.
Moche.
Stalldame?
Ja, hier mal ein bisschen Witz reinbringen nach diesem grandiosen Punktegewinn da in Dortmund. Ich habe es nach 5 Minuten eingeschaltet, habe mich gefreut von wegen, hey, noch kein Tor kassiert, das wird was. Hab nach 5 Minuten später auf der Couch gesessen und gedacht, naja, 2-0, haben noch 80 Minuten, da geht noch was. Und irgendwie ist das dann bis zum Ende hin immer weiter gesunken, so von der Hoffnung.
Wobei ich ja mal sagen muss, dass der Marvin ja ein ausgesprochener Fußballexperte ist. Ich habe nämlich am Montag nochmal den Podcast von letzter Woche gehört.
Ja.
Und da waren fast wortwörtlich Marvins Worte, naja, gegen Dortmund kann man auch mal 2-3-0 verlieren und das Lehrgeld bezahlen.
Ich glaube, Lehrgeld haben wir genug bezahlt, also so dürfen wir nicht mehr spielen.
Ja. Ja, und Marvin, bitte bei den Prognosen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, die Jungs hören auf dich.
Ja, das Problem ist halt, wir haben halt, am Anfang waren wir haben wir zu viele Fehler gemacht. Ich meine, nach dem 2-0 kam er ja wieder ganz gut ins Spiel. Das hängt vielleicht wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Dortmund ein bisschen zurückgeschaltet hat. Ich habe echt nach dem 2-0 habe ich schon gedacht, oh scheiße, nach 5 oder 10 Minuten schon 2-0 zurückliegen. Eieiei. Und da habe ich echt schon ein bisschen Angst gehabt, dass es noch eine größere Klatsche gibt. Mit dem 3-0 waren wir dann fast noch ganz gut bedient. Aber ich muss halt sagen, in der Zeit, als dann Dortmund dann auch ein bisschen zurückgesteckt hat, da kamen wir eigentlich besser ins Spiel. Ja. Und wir hatten ja unsere Torchancen. Aber das Problem war, dass wir die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt haben.
Ja, also was mich halt besonders ärgert an beiden Toren, ist die Entstehungsgeschichte exakt die gleiche. Ein sicherer Pass im Mittelfeld, aus dem Rückraum kommt ein anderer Spieler angelaufen und schnappt uns den Ball weg. Also das sind echt Sachen, die müssen einfach nicht sein. Und da war Dortmund uns in jeder Sekunde der ersten 20 Minuten einfach viel wacher und überlegener, einfach weil sie von der ersten Sekunde an dabei waren. Und wir haben gedacht, wir könnten uns im Mittelfeld locker flockig die Bälle zupassen. Aber da wird der Zambrano war es, der passt auf den Rode, bei dem stehen in unmittelbarer Nähe zwei Gegenspieler. Keiner sagt, dass aus dem Rückraum jemand angelaufen kommt und schwupps ist der Ball weg. Und da haben wir halt einfach beide Male verpennt. Und dann hat natürlich Dortmund mit Reus, also der hat halt echt eine Klasse, die Dinger da rauszumachen. Da war nicht der Ansatz von Abseits, das waren einfach Weltklasse-Dinger.
Also ich habe mir gerade eben die Tore nochmal angeguckt, da hat aber auch die Zuordnung hier hinten in der Abwehr auch überhaupt nicht gepasst zum Teil. Also ich meine, muss das 2-0 gewesen sein, wo Reus dann über unsere rechte Seite da ankam, da war keiner, da war kein Jung, da war kein Eigner, da war gar keiner. Der hätte auf den Händen laufen können und wäre immer noch frei durchgekommen.
Ja, weil wir auf Abseits gespielt haben. Bei beiden Toren. Bei den beiden Toren haben wir am Anfang versucht, auch Abseits zu spielen. Der Schwegler läuft noch hinterher und hebt die Hand. Brauchst du die Hand nicht heben. Wenn die Fahne unten ist, ist sie unten. Was willst du denn da rumeiern? Also jedes Mal die gleiche Scheiße.
Aber der will ich, aber, ja.
Sorry. Der Satz hätte nur noch geendet und das funktioniert halt einfach gegen Dortmund nicht.
Nein, das kann auch gegen Dortmund nur ganz selten funktionieren, wenn du überlegst, im Hinspiel, da war die Stimmung eine ganz andere, ist auch nochmal, da war es nochmal ein bisschen grandiose, da kamen wir zurück, aber weil wir dann auch die Tore im Gegenzug gemacht haben. Ja. Ich sag dir eins, nach dem 2-0 hättest du das 2-1 gemacht, wäre wieder wirklich alles drin gewesen. Wir hatten unsere Chancen, das finde ich viel schlimmer als die Tatsache, dass wir Gegentore kassiert haben, weil Gegentore kassieren wir immer. Und gerade gegen Dortmund, du hast ja gesehen, das muss man mal sagen. Und Reus ist ein Weltklasse-Fußballer. Ja, da kriege ich immer einen auf den Deckel für. Und ja, nee, der ist noch keine Weltklasse. Bla, bla, bla. Aber wie Reus auch mit Götze zusammenspielt, man muss sich immer wieder überlegen, dass Reus erste Saison beim BVB so gut da reinpasst. Das ist Wahnsinn. Und ein Götze, der wirklich seine Form findet. Ein Gündogan, der einen Fußball spielt, der immer wieder kritisiert wird. Der wurde am Anfang der Saison immer wieder kritisiert und da gibt es noch einige Fans, die ihn immer noch sehr kritisch sehen. Gündogan ist ein Spieler, der das Mittelfeld so, so gut leitet. Die Dortmunder hatten kollektiv von der ganzen Mannschaft einen richtig, richtig guten Tag, bis auf Schieber, der aber bei Dortmund sowieso nie eine Rolle spielt. Die spielen besser ohne den. Das muss man aber sagen, das war ein richtig guter Tag. Wir hatten keinen guten Tag und dann läuft's halt so. Gegen 3-0 gegen Dortmund ist scheiße, weil ich eigentlich gehofft habe, vielleicht noch Punkte mitzuergaunern. Aber da muss man auch sagen, es war halt nicht drin, weil wir unsere Chancen, die wir vorne hatten, nicht verwandelt haben. Ich erinnere nur an eine Situation, die Rode hatte, hätte das 2-1 machen können, das wäre kein Problem gewesen. Lakic hat auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Die haben sie nicht genutzt.
Ja, gerade also, bei Rode wär's.
Im Lakic seiner war noch halbwegs schwer, ne? Also der, stand von zwei Spielern bedrängt da. An einem Sahnetag haut er den rein, dann wäre das auch ein sehr geiles Tor gewesen, weil das hat er aus der Drehung geschossen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Fee oder der Bruchhagen haben im Interview gesagt, naja, den muss der Lucky machen. Das sehe ich nicht so. Was eine hundertprozentige war und wer das Tor machen muss, ist der Rode. Ja. Also da fällt mir echt nichts zu ein, wie er das Ding daneben semmeln kann. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wer ihr bei Dortmund, Bayern oder sonst irgendwo in der Weltgeschichte spielen will, muss als Mittelfeldspieler auch irgendwann mal ein Tor schießen. Da wäre seine Chance gewesen. Das hat er ganz klar versemmelt.
Der Junge muss einfach den Kopf frei kriegen. Also das ganze Spiel, nicht nur die Torschuss, aber auch so die ganzen Pässe und so weiter. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen bei dem Spiel.
Was hat er denn beim Systemwechsel gemacht? Was war denn das für eine Nummer? Hat er es nicht geblickt?
Keine Ahnung, woran es da gelegen hat, aber der war so dermaßen neben der Spur, dass er den nicht ausgewechselt hat, habe ich sowieso nicht verstanden.
Ja, doch hat er ja nachher, aber meiner Meinung nach viel zu spät.
Genau,
also ich habe den Wechsel schon nicht verstanden. Als er einen Ocean gebracht hat, habe ich mir noch gedacht, so, hey, was ist denn das? Ich hätte jetzt auf jeden Fall einen Celozzi gebracht, weil ich halt nicht gesehen habe, dass wir mit einem zweiten Stürmer deutlich erfolgreicher werden, sondern bei uns ist halt viel zu wenig über die Flügel gelaufen. So, und deswegen war meine Idee eigentlich wäre da gewesen zu sagen, okay, bringen wir mal einen Celozzi, damit können wir vielleicht auf dem rechten Flügel nochmal ein bisschen für Schwung sorgen. Ich habe am Anfang auch nicht verstanden, dass er wollte, dass der Meier mehr nach hinten mitarbeitet und der Rode auf rechts rausgehen soll. Aber spätestens, nachdem der Meier nochmal an der Seitenlinie war und jedem auf dem Feld auch nochmal gesagt hat, und der ist ja explizit auch zum Rode hingegangen, hat ihm gezeigt, Junge auf rechts, und was macht der? Der probiert es weiter dauernd durch die Mitte. Also neben der Jung ist Mutterseelen alleine auf seiner Seite gewesen und der Rode chillt im Mittelfeld rum.
Ja, und ich meine, Jung war ja wirklich noch einer der besten Eintracht-Spieler, ne? Fand ich zumindest, hat ein ordentliches Spiel eigentlich gemacht. Ja. Eigentlich der einzige mit Normalform oder mit guter Form, Trapp, gut, der konnte an den Toren auch nichts machen, ja. Aber an sich, ja, muss ich sagen, so was ich gesehen habe, ich habe so ein Spiel in der ersten Halbzeit ganz und in der zweiten nur teilweise gesehen, muss ich sagen, hat kein gutes Spiel gemacht. Dass der Brombergard, da gibt es, glaube ich, gar keine zwei Meinungen, das war nix. Ich frage mich halt, und das ist halt genau das, was René schon angesprochen hat, ob es wirklich damit zusammenhängt, dass der Kopf irgendwie ein bisschen zu ist.
Es ist die einzige Erklärung, die ich jetzt an der Stelle irgendwie finden kann. Also
Ich habe momentan ein bisschen Bedenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hatten wir letzte Woche im Podcast, haben wir schon thematisiert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan alles nicht so zusammenpasst. Weißt du, ich bin da auch wahrscheinlich schon ein bisschen paranoid und interpretiere oft zu viel rein. Ja, wenn jetzt der Eintracht-Twitter-Account da schon das Bild gepostet hat, mit Klopp und Rode da. Habt ihr das Bild gesehen?
Da
habe ich
auch schon gedacht.
Ja, da habe ich mir auch schon gedacht, na ja, die schmunzeln sich so an, ja, tut mir leid, ja, da gibt's auch nichts zu schmunzeln nach dem 3-0. Da muss ich mir irgendwie mal Gedanken machen. Der soll sich auch nicht zu viel Gedanken machen, aber es ist Fakt, dass wir haben immer noch eine gute Ausgangsposition. Es gibt hier keinen Grund, sich zu grämen. 3-0, das war jetzt ein bisschen blöd gegen Dortmund, aber wir müssen sehen, dass wir weiter die Punkte holen. Aber ich hoffe halt, dass sich keiner der Spieler mit irgendwas anderem beschäftigt, außer mit dieser Bundesliga-Saison, die momentan noch voll in Gang ist.
Ja, also ich sehe es nicht ganz so paranoid wie du. Den Tweet, den hätte sich der Eintracht Twitter-Account tatsächlich sparen können, weil.
Ach, finde ich gar nicht schlimm eigentlich. Ich finde es eigentlich nicht schlimm.
Das schürt halt Gerüchte. Und das muss halt von der Seite nicht sein. Wäre es irgendein Hayopai gewesen, hätte ich es noch ganz witzig gefunden, aber er muss sich halt auch im Klaren sein, dass er da offiziell für Eintracht Frankfurt twittert. Und da kann ich nicht einfach ein Bild mit einem Handshake posten, was ja auch völlig sinnlos war. Weißt du, also es gab ja überhaupt keinen Grund, dieses Bild zu posten. Es ist ja weder eine fotografische Glanzleistung, noch hat Rode seinen Sahnetag gehabt, wo er tatsächlich vom Klopp zu seiner Leistung beglückwünscht werden konnte. Also es gibt überhaupt keinen Grund für das Bild, außer um irgendwelche negativen Stimmungen zu verbreiten und Gerüchte anzufeuern. Und deswegen finde ich den Tweet, den hätte man sich einfach sparen können. Das Foto hat, ja mein Gott, also jeder Trainer klatscht jeden Spieler nach dem Spiel ab und natürlich ziehst du dann keine Fresse, wenn dir der andere Spieler der gegnerische Trainer nach dem Spiel dann irgendwie die Hand gibt und sagt, hier, trotzdem gutes Spiel gemacht. Natürlich zwingst du dir auch ein Grinsen ab. Von daher würde ich da nicht allzu viel reininterpretieren. Ich finde es halt generell kacke, dass aus der Richtung da überhaupt das Foto gepostet wird. Und ansonsten zum Rode. Also ich finde, der braucht ein bisschen Konkurrenzkampf jetzt mal. Weil die Angebote sind da, das Interesse von großen Vereinen ist da, seine Leistung geht immer mehr bergab. Und das Schlimme ist, wir haben einfach keine Alternative zu ihm. Das heißt, auch wenn er jetzt noch ein schlechtes Spiel machen sollte, ich meine, seine Leistung wird ja von Spiel zu Spiel, nimmt die ja eher ab, als dass sie wieder steigt, kann er sich halt sicher sein, dass er seinen Stammplatz hat. Und ich glaube einfach, dass wenn jetzt vielleicht ein bisschen Druck im Mittelfeld da wäre und wenn jetzt auch mal ein Signal kommen würde, wo der Trainer sagt, hier, Seppel, ist im Moment überhaupt keine gute Aktion, die du da bringst. Nimm dir mal eine Woche eine Auszeit, da ist die Bank, in zwei Wochen reden wir wieder, bis dahin nimm dir mal die Zeit, die du brauchst, um deinen Kopf frei zu kriegen und weiter geht's. Aber das können wir uns halt nicht erlauben. Und
Das können wir uns aber aus vielen Gründen nicht erlauben, weil wenn du jetzt sagst, du stellst ihn auf die Bank, da ist er auch noch unzufriedener, dann unterzeichnet er noch weniger einen Vertrag.
Darum geht's nicht. Ja, aber Marvin, du darfst so jemandem jetzt auch nicht den Arsch pudern. Den kriegt er von allen möglichen anderen Seiten gepudert. Ja, du musst jetzt auch einfach mal lernen.
Alex, wen willst du denn hinstellen? Es gibt keine Alternative.
Genau, das ist das Problem.
Das ist ja das, was ich sage, aber ich sage halt nicht, dass du ihn nicht auf die Bank setzen darfst, weil er dann unzufrieden ist und den Vertrag nicht unterschreibt. Der darf ruhig mal eine Woche unzufrieden sein. Er unterschreibt ja im Moment eh keinen Vertrag.
Nee, klar, da hast du schon recht. Aber es ist ein Problem. Ich meine, wir haben einen Catcher nicht geholt in der Winterpause, der ja kurz vor der Vertragsunterzeichnung stand, aber jetzt auch, glaube ich, wieder verletzt ist. Keine Ahnung, ob das hätte wahrscheinlich eh keinen Sinn gemacht. Das wäre aber noch eher eine Konkurrenz gewesen. Du musst sagen, Lanek scheint keine definitive Konkurrenz für Rode zu sein, selbst in der schlechten Fassung. Man muss ja auch mal so sehen, Rode spielt, ich weiß nicht, seine erste richtige Bundesliga-Saison. Davor, das war okay, aber da hat er auch, ja, wie lange hat er bei der Eintracht gespielt? Das war auch nicht wirklich lang in der Abstiegssaison. Ja, da waren ein paar Spiele, das war vielleicht die Rückrunde großartig, keine Ahnung. Aber das ist jetzt seine erste richtige Bundesliga-Saison. Dass da ein Durchhänger kommt, ist ganz klar. Da geht's halt um Trainer. Wenn der Fee sagt, ach, der hat das schon oft erlebt, der müssen wir einfach durchschleifen und es läuft wieder. Da ist der Armin Fee halt einfach gefragt. Ne? Das gibt's halt, so eine saure Gurke zu sagen. Wir müssen uns sowieso darauf einstellen, und das ist gar nicht negativ, wir haben eine super Ausgangslage. Aber Fakt ist halt, dass jetzt nicht mehr so eine Hinrunde, es gibt keine Rückrunde, die aussieht wie die Hinrunde. Das ist halt einfach so. Wir werden jetzt eine typische Aufsteiger-Rückrunde hinbekommen, aber das reicht ja. Stell dir mal vor, du machst eine typische Aufsteiger-Rückrunde mit circa 20 Punkten. Da hast du so nach dem Motto, du hättest hin 20, zurück 20, dann wärst du bei 40. Stell dir mal vor, wir holen 20 Punkte, dann sind wir trotzdem international. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber das wird halt alles nicht mehr so einfach. Und deswegen die nächsten Spiele, die kommen dann auch nicht einfach. Und wenn halt nicht jeder an sein Leistungsniveau kommt, wie bei Rode momentan der Fall ist, vielleicht müsste ich auch mal einen Systemwechsel vollziehen. Aber ich glaube nicht, dass die Eintracht dazu bereit ist.
Ja, das ist halt schwierig. Ne? Also wir haben uns ja eigentlich von dem System mit zwei Spitzen komplett verabschiedet. Ja. Haben auch den Spieler abgegeben, mit dem wir es hätte machen können, nämlich mit dem Hoffer. Der ist jetzt in Kaiserslautern. Wir haben uns auf das System völlig fixiert. Das heißt, mit einer Sechs zu spielen, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite siehst du ja auch den Systemwechsel, den der Fee jetzt vollziehen wollte im Dortmund-Spiel, nämlich genau zurück zu dem Ding und ein Lakic und ein Ocean vorne drin zu haben, ein Rode wieder auf die rechte Seite zu ziehen. Die Position, die er auch in der zweiten Liga des Öfteren mal gespielt hat, das hat ja vorne und hinten nicht funktioniert. Also die 15 Minuten, das war, glaube ich, die allerschlimmste Phase, die wir in dem Spiel hatten. In dem Moment, wo der Rode raus war und der Celozzi auf der rechten Seite fest auf der Position war, da lief's wieder. Ich sag mal, worüber man noch nachdenken könnte, aber da seid ihr mit Sicherheit anderer Meinung wie ich. Ich sehe den Celozzi halt als einen guten rechten Außenverteidiger. Und mir hat bis jetzt auch der Jung im defensiven Mittelfeld sehr gut gefallen. Von daher wäre das für mich die einzig denkbare Alternative, dass man sagt, man zieht den Jungen an die Seite vom Schwegler, bringt den Celozzi hinten auf rechts und versucht so einfach mal dem Rode auch die Chance zu geben, eine Woche aus dem Spielfluss raus zu sein und sich mal über seine Situation vielleicht auch in Ruhe Gedanken zu machen.
Ja, finde ich jetzt grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ja, René, was wolltest du sagen?
Das Problem ist aber einfach, dass du gerade jetzt ja dann nochmal so ein paar Spiele hast, wo du es dir vielleicht nicht unbedingt erlauben kannst, so Experimente zu machen. Also du musst ja jetzt sehr genau abwägen, willst du das jetzt gegen so ein Spiel wie Freiburg, was ja jetzt auch nicht gerade unwichtig an der Stelle ist, dann solche quasi Experimente machen oder nicht?
Ich glaube, gegen Freiburg kannst du gerade so ein Experiment machen, weil gegen Freiburg wird es nicht über spielerische Klasse laufen, sondern Freiburg wird es darauf ankommen, mannschaftliche Geschlossenheit zu haben, sicher zu stehen und die Chancen, die sich uns bieten, einfach zu nutzen. Das wird ein Kampfspiel sein, Freiburg wird kämpferisch genauso in das Spiel reingehen und von daher glaube ich, dass du es in so einem Spiel kannst du es eher ausprobieren, wie die Woche drauf, zum Beispiel gegen Gladbach, wo du wirklich auch mit Qualitäten in der spielerischen Art überzeugen kannst und wo du da eigentlich auch einen fitten Rode viel dringender bräuchtest. Gegen Freiburg brauchst du hinten auf der Doppelsechs meiner Meinung nach einen zusätzlichen Mann, der mit abräumt, der ein bisschen Übersicht mitbringt und dann den Kampf einfach in dem Spiel anzunehmen.
Okay, ja gut, bei der Argumentation würde ich dir dann durchaus zustimmen, ausnahmsweise mal.
Juhu! Ich finde, das kannst du grundsätzlich schon machen. Ist eine gute Idee, ja, kann man machen im Endeffekt. Fakt ist halt, dass du gegen Freiburg ein Spiel hast, was unglaublich schnell sein wird. Ne? Die ganzen Spieler, die ganzen Freiburger sind alle auch auf den Außen. Die sind eine komplett schnelle Mannschaft im Endeffekt. Und diese Schnelligkeit, selbst wenn du dann halt einen Rode rausnimmst, Celozzi ist aber auch nicht der Langsamste. Insofern dürfte es nicht das Problem sein.
Jung genauso.
Also, Jung ja sowieso. Nee, du hast ja Jung
von nicht daher hast du eigentlich einen Geschwindigkeitsplus mit dabei.
Ja, also insofern ist es von der Hinsicht kein Problem. Aber ja, du weißt halt nicht, wie das ist. Ich denke kaum, dass die in der einen Woche jetzt hier großartig noch Veränderungen vornehmen werden. Wahrscheinlich sind wir ja sogar gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen, wenn es um den Sturm geht. Ja, da werden wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Naja, aber lass uns nochmal ganz kurz das Thema Dortmund abhängen.
Genau, also wenn wir schon bei dem Thema Sturm waren, ich fand, Lakic hatte auch nicht wirklich einen guten Tag. Das mag jetzt zum einen dran gelegen haben, dass er da irgendwie da schon Rückenprobleme hatte. Ich fand aber auch, dass er irgendwie so ein bisschen seinen Falltag hatte. Also so ein paar von den Dingern sahen schon sehr gestellt aus.
Aber ich muss sagen, es wird aber auch ganz schön viel gegen ihn gepfiffen. Da geht mir auch schon ganz schön was auf den Sack. Weißt du, er ist halt ein großer Kerl und dann bei jedem, wenn er zum Kopfball hochgeht, dass er andauernd abgepfiffen wird, muss ich auch sagen, jetzt ist es aber langsam mal gut. Was mir auch total missfallen hat, und das können die Dortmunder ruhig mal hören, wenn sich einer hier in den Podcast verirrt hat, diese dauernde Scheiße, nur weil der Schieber berechtigterweise vom Platz ging. Ja, wirklich berechtigterweise. Das war vielleicht ein bisschen hart insgesamt, aber im Endeffekt hatte Julian Schieber auch nichts für das Spiel getan und die gelb-rote Karte war absolut vertretbar. Dass dann die ganzen idiotischen Fans meinen, andauernd eine gelb-rote Karte oder eine gelbe Karte für einen Eintracht-Spieler fordern zu müssen, bei jedem Foul gleich anfangen zu heulen, trotz 2-0 Führung, dann müsst ihr euch auch echt mal einen Kopf greifen. Was ist das denn für ein Bullshit? Also so paranoid und kloppt im Hirn, war ich noch nie im Stadion. Also muss ich mal sagen, ich habe zwar auch nicht alle Latten im Rost und schimpfe eigentlich vornehmlich auch gegen die eigene Mannschaft andauernd, ja. Aber da muss man echt mal die Kirche im Dorf lassen. Bei jedem kleinen Foul muss ich nicht gleich eine Karte fordern. Und beim Lakic, den hat das auch andauernd getroffen, weil die natürlich auch versucht haben, den Lakic, der hat ja dann noch Geld bekommen, auch irgendwie dann aus dem Spiel zu nehmen. Also ich muss sagen, Lakic war ein bisschen unglücklich. Für mich hat er aber grundsätzlich die Körpereinstellung hat gestimmt, aber wie es halt so ist, machst kein Tor im Endeffekt. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Trotzdem, was ich dann jetzt schon wieder höre von wegen, oh ja, das ist jetzt ähnlich wie Martin Fehlin auch die ersten beiden Spiele, das erste Spiel getroffen, dann gar nicht mehr. Ja, bla 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 bla. Das ist alles Unsinn. Und wenn man mit so einem schwachsinnigen Vergleich jetzt schon wieder ankommt, ja, ganze möchte gerne Journalisten, dann macht das ja auch keinen Sinn und es hilft dem Spieler auch nicht weiter. Also das sollte man sich auch mal vergegenwärtigen. Und nur weil das halt so das aufdringende Beispiel ist, genauso wenn ich jetzt einen Brasilianer hole, heißt es auch nicht genauso, das ist gleich ist wie gleiche Typ ist wie so ein Kai oder so. Kann Spieler nicht miteinander vergleichen, jeder ist anders und dann Lage Twitcher wieder treffen und dann spricht keiner mehr drüber.
Ja? Also ich fand aber auch die Schiedsrichterleistung in Summe nicht so prall. Also ich fand den Kerl schon ein bisschen sehr kleinlich.
Was war das denn für eine gelb-rote Karte gegen Inui?
Ja, das wäre jetzt so der nächste Satz gewesen. Also ich hätte zumindest bei dem zweiten Foul von dem Schieber keine zweite gelbe Karte gegeben. Das erste Jahr bei dem zweiten glaube ich jetzt nicht.
Also das zweite fand ich noch klarer wie das erste.
Nee, würde ich jetzt nicht so sehen. Das Inui-Ding fand ich sowieso völlig blöd, wenn der in dem Moment, wo der Hummels ihm ja auch nicht gerade unsanft da am Trikot zieht, gefallen wäre, dann hätte die Nummer ganz anders ausgesehen. Also die sind da beide nicht gerade sehr zimperlich reingegangen, und warum jetzt Inui da eine gelbe Karte sehen muss und ein Hummels nicht, völlig unbedeutend an der Stelle. Ich meine, er hätte jetzt nächste Woche so oder so gefehlt oder die Woche sowieso gefehlt, weil das wäre die fünfte gelbe Karte gewesen, aber warum da jetzt gelb-rot, ist mir auch ein völliges Rätsel.
Ja, damit er halt jetzt potenziell auch zweimal fehlt. Also das ja. ist halt ja, das, genau. das Beschissene da dran. Ne? Also jetzt sitzt er die Strafe ab und dann hat er im nächsten Spiel seine vierte gelbe wieder und fehlt uns dann eventuell da im Spiel, was kommt nach Gladbach, Stuttgart?
Nach ja. Gladbach kommt, glaube ich, nee, Hannover.
Oder Hannover,
Freiburg, genau. Gladbach, Hannover, dann kommt Stuttgart.
Ah. Genau. Stuttgart ist dann wieder ein Heimspiel, genau. Ja,
korrekt.
Ja, nee, gut, ja, klar. Ja, das ist halt ärgerlich. Also das heißt, das ist aber auch gleichzeitig eine Chance für irgendjemand anders. Also ich muss halt sagen, Inui hat
das
auch...
Das ist halt meine größte Frage, ne? Was machst du denn da auf der linken Position?
Ja, ja, wollen wir jetzt noch kurz Dortmund abhandeln, oder?
Ja, gerne. Ja, wollte ihr nicht die Themenliste durcheinander bringen?
Nee, ich will nur... Ja, nee, im Endeffekt haben wir auch über Dortmund das nichts mehr zu sagen. Ist halt blöd gelaufen, ne? Aber ich meine, gegen Dortmund kannst du verlieren. Das wären sowieso nur Zusatzpunkte gewesen, sage ich mal. Und jetzt bist du halt dummerweise aber dann drauf angewiesen, woanders wieder mehr zu punkten.
Das wären halt wichtige Zusatzpunkte gewesen, ja. Also,
ja. Ich meine, wir haben, ganz ehrlich, wenn es um die Champions League geht, wir haben gegen die direkten Konkurrenten da oben verloren. Also gibt's nichts.
Das sind aber auch nicht unsere Konkurrenten. Ne? Also ich meine, das waren in der Hinrunde, waren das auch die Sahnepunkte, die wir mitgenommen haben.
Nein, aber ich meinte unsere Konkurrenten da oben, wenn es um Platz 3 oder 4 geht. Und jeder hat ja, jetzt wurde ja schon mal ein bisschen über die Champions League gesprochen. In Rode hat schon über die Champions League gesprochen und Trapp hat gesagt, es ist vielleicht nicht unmöglich und so weiter und so fort. Und dann muss ich sagen, das sind die direkten Konkurrenten und deswegen stehen wir zu Recht weiter unten. Das war alles, was ich gesagt habe. Natürlich sind es nicht unsere Konkurrenten, natürlich, weil wir aufgestiegen sind. Aber unsere Konkurrenten, die aufgestiegen sind, selbst da haben wir nicht immer dreifach gepunktet. Ne? Ich erinnere nur an Fürth. Also insofern. Ne? Also ich weiß nicht. Also für mich waren das direkte Konkurrenten. Jetzt einfach mal, wenn du ganz positiv siehst, wenn du international auch irgendwie was erreichen willst, weißt du? Also auf dem internationalen Tabellenplatz.
Ja, hast du recht. Ich meine, vor zwei Folgen haben wir selber noch drüber gesprochen, ne? Und gesagt, Platz 4 ist kacke, wir brauchen 3.
Ja, genau. Deswegen meine ich ja, genau. Ne?
Dann hättest du eigentlich, wie Marvin schon sagte, da gegen die direkten Konkurrenten halt auch punkten müssen. Okay, haben wir jetzt versiebt, mal gucken, dass wir hinten noch was machen können. Einen Konkurrenten haben wir ja quasi noch.
Ja, stimmt. Ja, die Bayern kommen noch, ne? Naja, gut. Ja, aber jetzt...
Würde ich da gerne Punkte mitnehmen. Ich glaube, da würde ich sogar Geld für geben.
Ja, tust du ja quasi in Form deiner Eintrittskarte.
Ja. Aber es ist halt jetzt echt blöd. Jetzt nochmal zurück, was die Alex ja auch angesprochen hat. Wir kommen jetzt auch mehr oder weniger so zum nächsten Spiel schon. Gibt ja noch ein paar andere Themen, die wir noch abhaken. Aber im Endeffekt, was machst du denn jetzt mit Inui? Der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Wen würdest du reinbringen, Alex?
Ja gut, ich meine, viel Optionen hast du jetzt nicht mehr. Positionsgetreuer Wechsel, würdest du einen Kittel bringen?
Mhm.
Jetzt ist halt die Frage, inwieweit vertraut der Fee im Kittel? Ich meine, er hat ihn letztens erst wieder kritisiert, dass der Stendera wohl auch eine ganz gute Trainingsleistung abgerufen. Dann kam dann halt auch die Aussage vom Fee, Mensch, der Stendera, der hat eine Linie in seinem Spiel, der hat einen Plan, der weiß, was er macht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Beim Kittel fehlt ihm das. Von daher glaube ich eigentlich nicht, dass er ihn bringt. Wen kannst du sonst auf links bringen? Der Matmur hat's schon mal gespielt. Das wäre eine Option, die er ziehen könnte. Und ansonsten hast du da nicht allzu viele Alternativen.
Es ist schwierig, ne? Also es ist wirklich schwierig. Wie gesagt, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal kritisiert. Wir haben, ja, unsere Bank ist im Endeffekt zu schwach. Ne? Und auch ein Kittel, der hat auch, als das letzte Mal eingewechselt wurde, keine Bäume ausgerissen. Ja? Also der ist momentan auch wirklich nicht dafür bekannt, irgendwie großartig Bäume auszureißen. Man hört auch nichts großartig Positives vom Training und so weiter und so fort. Es ist schwierig, wen sollst du da bringen? Also Inui war natürlich schon wichtig für das Spiel. Oder du sagst halt, du gehst halt ganz komplettes Risiko und stellst irgendwie jemanden wie einen Stendera rein, der aber anscheinend bessere Trainingsleistung bringt. Aber an sich ist es schwierig. Oder du setzt Meier auf dir außen.
Ja, Meier ist halt auch ein kompletter Rechtsfuß, ne? Also der hat ja auch den linken Fuß nur als Standbein.
Es ist sehr schwierig.
Also eigentlich hast du keine Optionen da, ne? Also entweder bringst du einen Matmur oder du bringst halt einen Kittel.
Ja, oder du sagst halt, okay, wenn jetzt Lakic doch noch fit werden sollte, sieht ja momentan nicht unbedingt danach aus. Aber stell mal vor, Lakic wird fit werden, dann sagst du, okay, gehst mit Lakic und Ocean rein oder so, ja. Keine Ahnung. Und dann,
wen bringst du auf der linken Seite?
Dann hättest du das Mittelfeld verstärken müssen. Hättest du gar keine richtige linke Seite gehabt, sondern hättest mehr durch die Mitte gemacht. Aber das ist auch schwierig. Ich weiß nicht. Im Endeffekt haben wir keinen gleichwertigen Ersatz zu Inui. Ich tue mir da wirklich, wirklich schwer. Ich weiß nicht, vielleicht Celozzi auf der Seite. Celozzi ist ja nicht zwingend beidfüßig, hat aber schon eigentlich überall gespielt, wo man auf dem Spielfeld spielen kann, nur auf der Torwartposition noch nicht. Gut, Sturm jetzt auch noch nicht, aber der im Mittelfeld ist ja schon sehr variabel. Vielleicht ist das sogar eine Möglichkeit.
Ja.
Oder Matt Moore?
Also Matt Moore oder Kittel, wobei ich denke halt jetzt auch gerade nochmal über Stendera nach.
Aigner könnte aber auch die Position wechseln, weißt du? Aigner
könnte auch... Na. Aigner könnte auch draußen bleiben.
Ja, aber dann
Dortmund auch kacke gespielt. Wobei bei Aigner ist es halt immer so, der macht ein schlechtes Spiel und haut aber da drauf die Woche meistens immer wieder einen raus. Also wann immer wir irgendwie gesagt haben, Mensch, Aigner kack gespielt, kam da drauf die Woche immer ein gutes Spiel. Von daher gegen Freiburg geht bestimmt was.
Ja, das musst du. So ist es halt. Ich denke auch, aber Aigner war ja gerade jetzt in den letzten Spielen, man muss auch sagen, Aigner war ja auch jetzt in der Rückrunde einer der wenigen, die eigentlich überdurchschnittlich war. Also die auch immer, hat beide Tore vorbereitet für Lakic gegen Hamburg und hat auch gegen Hoffenheim gut gespielt. Also das ist noch einer derjenigen, wo ich sage, die haben eigentlich grundsätzlich ihre Normalform, dass es halt jetzt gegen BVB nicht geklappt hat.
Ja.
Was willst du machen? Also Aigner würde ich jetzt nicht rausstellen, da machst du ja noch mehr Baustellen in seinem dezimierten Kader dann. Ich mache mir halt auch Sorgen, was machst du denn, wenn jetzt Lakic nicht, also wenn Lakic jetzt gar nicht kann, ist auch, wenn er jetzt nicht kann, wenn er keine Zeit hat, wenn er verletzt ist, ja, was ich da jetzt auch schon wieder höre, anscheinend ist das ja keine ganz neue Geschichte hier mit dem Rücken, ja, haben wir uns jetzt ja auch wieder so einen Halbinvaliden von Wolfsburg da geholt. Ich hoffe jetzt, dass das jetzt keine langwierige Geschichte ist, aber das wäre jetzt auch wieder blöd. Ich meine, wir haben in der Hinrunde auch erfolgreich ohne Lakic gespielt. Das müssen wir ja auch mal uns vergegenwärtigen.
Ja,
also es hängt jetzt nicht an der einen Person, aber man hat halt jetzt gedacht, jetzt wird das Spiel ein bisschen leichter, ne?
Ja, du hast halt eigentlich jetzt eine Option mehr und der Ocean, muss man ja auch mal sagen, wie er in Dortmund reingekommen ist, der hat kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Also ich meine, die eine Torschance, die der Lakic da noch hatte, die hat er auch schon im aufgelegt.
Das war gut, ja.
Genau, der ist mir nicht so negativ aufgefallen wie in den Spielen davor. Und vielleicht war der Transfer von Lakic von daher jetzt auch für den Ocean mal eine ganz gute Gelegenheit, einfach wieder Luft zu holen und sich davon zu erholen, dass er halt so lange auch nicht getroffen hat, ein bisschen Druck abzubauen und ja, vielleicht auch wieder zu seiner alten Form zu finden.
Ich glaube, der Modus für Ocean, wenn er halt eben die Tore, nicht den Druck hat, die Tore selbst zu machen, sondern halt jemand anders hat, dem er so auflegen kann, das funktioniert für ihn ganz gut. Wenn du natürlich jetzt den Lakic wieder weg hast und Ocean steht wieder unter diesem Druck, die Tore selbst machen zu müssen, weiß ich nicht, ob das so sauber funktioniert. Also ich hätte irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Das
Ich kann es nachvollziehen. Es ist schwierig. Aber es zeigt, gehen wir mal davon aus, dass Lakic wirklich nicht spielen kann, weil was man momentan hört, sieht es nicht so gut aus. Das kann aber auch wieder eine Taktik von Fee sein, dass er vielleicht auch Freiburg irgendwie auch im falschen Pfad führen will. Das ist alles möglich. Bei dem alten Schlingel kann ich mir alles vorstellen. Ja, weißt du, der macht ja öfter so Dinge und so. Ne? Aber das werden wir dann halt sehen. Aber wenn Lakic halt nicht spielt, sieht es halt wieder, ja, mit Ocean oder ob der Matt Moore dann da reinsetzt. Wir wissen ja auch, dass Matt Moore nicht so wirklich der Spitzenstürmer ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das wird schon schwierig. Gerade gegen Freiburg müsstest du halt zumindest mal einen Punkt eigentlich mitnehmen, denke ich mir.
Also ich leg mich mal fest, wenn Lakic nicht spielt, wird Ocean dafür reinkommen.
Ja,
Da würde ich mich tatsächlich festlegen. Schwieriger sehe ich echt die Position von Inui zu besetzen. Und umso mehr ich jetzt darüber nachdenke, umso mehr gefällt mir, glaube ich, deine Idee, dem Stendera da einfach mal eine Chance zu geben. Ist natürlich auch blöd, das könnte zu so einer Kämpfnummer werden, den in so einer Notsituation zu bringen, weil da hat er jetzt nicht wirklich die Möglichkeit zu glänzen, sondern steht direkt unter Druck. Aber also ich würde ihn halt echt gern mal sehen.
Ja, und außerdem musst du ja mal sagen, ist ja noch ein Unterschied zum Vergleich zu Kempf. Kempf hat Innenverteidiger gespielt. Innenverteidiger ist immer eine sehr, sehr anfällige Position. Wenn du einen Fehler machst, führt er eigentlich fast immer zu Gegentoren oder relativ häufig. Trotz der Tatsache, dass wir Kevin Trapp drin haben. Aber ich sag jetzt mal so im Mittelfeld, ne, wenn du nicht gerade einen ganz grandiosen Fehlpass machst oder so, dann ist es im Endeffekt so, dann bist du vielleicht unauffällig, trägst nicht zum Spiel bei, aber es ist selten, wo du sagst, oh, das war aber ganz fürchterlich. Weißt du, was ich meine? Insofern ist es vielleicht, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, ihn mal zu bringen und dann mal zu sehen, bringt er vielleicht ein positives Element? Ist es für Vorteil von dem ganzen, fürs Spiel? Kann er uns in irgendwie absehbarer Zeit als Ersatz dienen für Inouye? Man kann es mal probieren. Und wenn es nicht ist, dann wechselst du zur Halbzeit aus und musst ja andere Alternativen suchen. Ne?
Viele Möglichkeiten hast du ja eh nicht. Also von daher, warum eigentlich nicht? Es spricht wenig dagegen aus meiner Sicht.
Ja.
Ist aber halt gut. Die Frage, wie der Bub diese Woche Schule hat.
Genau.
Ob der Freitagabend Zeit hat.
Ja, wenn der noch Hausaufgaben hat, ist natürlich schlecht.
Genau. Deswegen, wo auch immer der zur Schule geht, falls der Lehrer zuhört, dem mag mal keine Hausaufgaben diese Woche.
Ja, genau. Ah ja, hätte Inouye sich auch mal einen anderen Termin aussuchen können, irgendwie so in 3 Wochen wären Osterferien gewesen, da wäre das alles weniger Problem.
Naja,
aber genau, wie gesagt, gleich gegen Bayern ran.
Aber ich meine, der trainiert
warum
doch mit
auch
Sicherheit.
Nicht.
Der trainiert
hat der
doch mit
Kittel
Sicherheit
nicht auch sein erstes Spiel gegen Bayern gemacht?
Ich meine ja.
Ja, kann sein, ja. Ja, ich glaube auch, war auch gar nicht so schlecht. Nee, das war das Spiel, wo er eingewechselt wurde. Ja, da haben wir dann auch verloren, ne? Das war noch unter Skippe im Endeffekt, ne?
Ja.
Ja, aber da hat er doch auch irgendwie, hat er da eine Torschance nicht gehabt?
Und ja, hat er gehabt.
Ja.
Der hat ja mich am Wochenende auch wieder geschockt, wenn wir gerade bei dem Thema Skippe sind.
Ja, das musst du mir gleich noch erzählen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe jetzt nur mal, ich will nur noch mal sagen, der Stendera hat ja auch als potenzielle Nebenposition, er kann links außen spielen, weißt du? Insofern wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, das einfach mal zu probieren. Also das wäre auch jetzt keine Position, wo du ihn jetzt komplett als kompletten Novizen hinstellst, weißt du? Vielleicht ist es mal eine Überlegung einfach wert. Und wenn er schnell ist, und ich denke, wenn gesagt wird, dass er gut trainiert, und wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal gesehen, da sieht er vielleicht manchmal ein bisschen aus, als wäre er jetzt nicht der Schnellste, aber im Spielbetrieb ist er sehr, sehr, oder im Trainingsbetrieb ist er ja sehr willens, hat eine Willenskraft, hat Bock, lächelt und ist auch und kann auch immer gut mithalten und so weiter und so fort. Also hat er eine gewisse Grundschnelligkeit. Dann wäre das auch für ein Spiel gegen Freiburg gar nicht so verkehrt, ne? Aber gut, wir müssen mal abwarten, aber René, was wolltest du mir zum Skipper erzählen? Ich habe das ja komplett ignoriert.
Ja, ich habe das auch nur so halb mitbekommen. Halbzeit, was man halt mal macht. Man geht halt gerade mal in die Keramikabteilung, kommt wieder, guckt auf den Fernseher und sieht dann da bei Liga Total als Experten einen Michael Skibbe stehen. Ich bin ja erstmal, genau, das war so meine erste Reaktion, vollkommen eingefroren. Ist natürlich dann zu seinen Leistungen der Eintracht befragt worden. Zu seinen Leistungen als Trainer und so weiter hat man ihm natürlich keine Fragen gestellt. Das hätte auch ein bisschen sehr komisch ausgesehen. Oder er hätte wenig antworten können.
Und was hat er gesagt? Unter ihm würde die Eintracht auf dem Champions League Platz stehen, nicht auf dem Quali-Platz?
Hat er zum Glück nicht gesagt, sonst hätte ich vermutlich irgendwas in den Fernseher geworfen und das wäre ein sehr teures Wochenende gewesen. ja, war also jetzt nicht. Also,
was hält denn der seine Nase da in den Fernseher? Will der den Job auf Schalke oder was?
Ich weiß es nicht.
Hat er überhaupt was
Zeit? Er hatte Zeit, ja. Er hatte ein bisschen was dazu gesagt. Ich habe nicht so genau
gehört.
Das hat in den Ohren so ein bisschen geschmerzt. Dann gab es noch diesen üblichen Beitrag zu dem Thema Fans, was auch wieder sehr einseitig negativ war. Also
echt? Was kam da schon wieder? Wir haben uns doch tipptopp benommen.
Ja, aber das war halt auch wieder so generelles Thema. Risikogeschichten, tralala, hin und her.
Weil wir keine Banner mit reinnehmen durften, oder was?
Genau. Risikospiel, alles nicht erlaubt und fand ich auch wieder sehr einseitig. Also.
Aber dafür muss ich sagen, das muss ich mal sehr positiv erwähnen. Vielleicht hängt es auch nur damit zusammen, ich habe das ja nur im Fernsehen verfolgt, war leider nicht da, wobei sehr viele meiner Bekannten oder auch wahrscheinlich von euch in der Timeline bei Twitter da waren. Also waren wirklich sehr, sehr viele da, auch von den Fans, die wir so kennen. Die haben Dortmund schon eigentlich übernommen und ich muss sagen, von der Kulisse her war das schon sehr eindrucksvoll. Also ich meine, bei allem Negativen, was wir jetzt vielleicht gesagt haben über das Spiel, wobei kann halt wie gesagt passieren, aber was ich richtig geil fand, war der Support von der Eintracht. Du hast andauernd gehört, das war eine sehr feine Angelegenheit. Fand ich cool, muss ich nur mal sagen. Also ich meine, ja, das muss man ja mal positiv erwähnen und es ist ja nichts vorgefallen, das muss man auch mal sagen. Also es ist jetzt schon das zweite oder dritte Spiel nacheinander, dass jetzt mal alles okay ist im Endeffekt. so in dieser Form kann es bleiben und dann sind wir wirklich, dann muss man auch sagen, das ist eine geile Fanszene, auf die man stolz sein kann. Genau in dieser Art.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also ich meine, man muss ja schon ehrlich sagen, die Dortmunder haben uns ja zeitweise mit 10 Mann echt vorgeführt, ne?
Ja, ja.
Und trotzdem, die Kurve war bei uns am Feiern, da wurde kein einziger Spieler ausgepfiffen. Ich meine, das Pfeifen haben halt auch die Dortmunder schon übernommen. Also es hat halt echt Spaß gemacht, den Fans dazu zu gucken. Und ja, also das ist halt schon ganz cool.
Ja, ich meine, muss ja auch sagen, nochmal kurz bei Dortmund, wäre irgendjemand anders vom Platz gegangen, wäre die Sache vielleicht auch nochmal anders ausgegangen, aber da ging ja wirklich der Schwächste vom Platz, ja, der Schieber, der auch zu keiner Zeit im Spiel war. Ja, das war auch für die kein Verlust, die haben sich schon gefreut, jetzt haben sie mal Platz da vorne, ja, was die auch von der Laufleistung zeigen, also wie gesagt, war ja ein toller Tag für Dortmund, aber gut, ich fand es insgesamt auch von fantechnisch hat mir das sehr gut gefallen, aber gut, jetzt geht's ja dann weiter.
Genau, Freitag 20.30 Uhr, wenn ich mich nicht vertue. Geht ja eigentlich nur 20.30 Uhr. Freiburg, Aufstellung haben wir jetzt schon soweit durch. Was denkt ihr denn, kriegen wir punktemäßig was mit, also so tipptechnisch?
Also ich finde, es ist eine ganz, ganz taffe Angelegenheit. Freiburg spielt so einen guten Fußball und halt auch von der Punktanzahl unglaublich erfolgreich. Wenn du dir überlegst, die haben jetzt auswärts, haben sie Werder Bremen auch besiegt. Ich meine, wir waren auch Werder Bremen besiegt zu Hause. Aber ich will nur mal sagen, die holen auch auswärts in der Festung Punkte. Gegen Bremen war früher da selten was zu holen. Aber Freiburg ist halt so mannschaftlich geschlossen, aber auch von der Schnelligkeit her, von der einzelnen Spielerentwicklung mittlerweile so weit, dass die wirklich zu Recht auch komplett zu Recht da oben stehen. Wenn ich mir vorstelle, die haben Mannschaften, bis auf Baumann, bei dem man wusste, dass das ist ein super, super Torwart, ja. Und der hat noch nicht mal seinen besten Tag in Bremen gehabt. Aber die ganzen anderen Spieler, das waren alle Spieler mit Potenzial, wo du bei keinem gesagt hast, meine Güte, das ist ein Wahnsinnsfußballer. Aber jetzt so ein Kruse zum Beispiel, wie der sich entwickelt hat, was der für dieser offensive Mittelfeldspieler, der Max Kruse kam ja von St. Pauli, also welche Leistung er vollbringt in diesem Konzept SC Freiburg. Genauso auch in Jan Rosenthal. Jan Rosenthal war teilweise Auswechselspieler bei Hannover 96 und ist jetzt wirklich ein richtig guter Fußballer, der auch wichtig ist. Cedric Makiadi ist auch ein Spieler, der war jetzt auch schon länger bei Freiburg. Das sind alle Spiele, die haben nochmal das nächste Level erreicht und ich muss sagen, und dann hast du natürlich die ganzen anderen Jugendspieler, die der Streich halt aus der Jugend oder aus den U-Mannschaften halt auch kennt. Die hat er jetzt zu so einem Konstrukt geformt, was so wunderbar funktioniert. Und wenn man jetzt hier spricht, ja von wegen, oh ja, der Fee hat eine super Leistung hier mit der Eintracht und so. Ja, hat er. Aber was der Streich momentan beim SC Freiburg gerissen hat, natürlich auch unter anderen äußeren Umständen, da gibt es keinen Terror, der Freiburg, da wird nicht so viel erwartet wie in Frankfurt. Aber da muss ich sagen, Hut ab.
Ja, wobei, also im Hinblick auf das nächste Spiel, musste ich die ganze Zeit drüber nachdenken, über welchen Verein redet er jetzt? Redet er noch über Freiburg oder redet er bei uns? Also das ist ja jetzt nicht so, dass da eine Übermannschaft auf uns zukommt und das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht Vergleichbares geleistet. Von daher, klar, wird es ein schweres Spiel, aber ich glaube, nach den letzten zwei Spielen, die bei uns nicht so Sahne liefen, werden wir gegen Freiburg mal wieder eine klasse Leistung zeigen. Ich glaube, da wird eine Reaktion von der Mannschaft kommen und ich bin echt guter Dinge, dass wir aus Freiburg mehr als einen Punkt mitnehmen.
Okay. Ja, für mich ist es halt, ich muss sagen, das ist jetzt so mit das erste Richtungsspiel im Endeffekt. Ja, weil wenn du gegen Freiburg einen Punkt oder drei holst, dann stehst du zu Recht immer noch da oben. Ja, weil ich meine, du hast zwar gegen die direkte Konkurrenz verloren, aber im Endeffekt kannst du dich dann noch auf der Position einigermaßen zurecht bewegen. Wenn du aber jetzt verlierst, das ist dann schon blöd. Ja, das ist, du kannst gegen Freiburg, du solltest eigentlich nicht gegen Freiburg verlieren. Wenn du wirklich jetzt dieses Ziel hast, und wir haben diese super Ausgangsposition uns geschaffen. Wenn du wirklich weiterhin das Ziel verfolgst, wir wollen diese Saison international ins internationale Geschäft kommen, musst du gegen Freiburg einen Punkt holen. Ein Punkt ist auf jeden Fall möglich. Ob drei drin sind, das kommt dann drauf an. Das kommt aber auf individuelle Klasse auch an. Das ist genau der Punkt, der jetzt wieder gefragt ist. Weil Freiburg, das erinnert euch an das Freiburg-Spiel zu Hause. Da hat Freiburg besser gespielt als wir. Und wir hatten die individuelle Klasse in Form von Alexander Meyer, der den Freiburg dann gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Und genau sowas brauchen wir auch bei diesem Spiel wieder.
So, jetzt will ich aber Ergebnisse hören.
Ach so.
Ja.
Das auch noch.
Ja.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich glaube nicht, dass es das vierte 0-Spiel in Folge wird. Ich glaube, dass wir mit einem 2-1 siegreich aus Freiburg nach Hause fahren.
Tja, schwierig. Ich sag 1-1. Ich wäre mit einem Punkt auch schon irgendwo ein bisschen zufrieden. Ich sage, es wird ein 1-1 Spiel.
Okay, ich würde bei der Alex mitgehen. Das wird kein einfaches Spiel, das wird kein schönes Spiel, aber die 3 Punkte sind Pflicht und diesmal nehmen wir sie auch mit. 2-1 für uns.
Oh, wenn du willst, ja. Geil, warum nicht?
Ja. Wäre wichtig. Damit wären wir auch bei den 40 Punkten angekommen und dann ist auch sämtliche Diskussion, ob und wann und wie auch rum, dann müssen sich auch andere mal langsam ein bisschen äußern.
Ja, das ist richtig. Also natürlich, allein psychologisch wäre das auch mal eine ganz feine Sache, jetzt schon mal die 40 Punkte dann auch klar zu machen und dann geht's weiter. Dann geht's genau, wie du das richtig gesagt hast, René, sowieso richtungsweisend auch nochmal im Konkreten um Vertragsgespräche. Und ich sag mal so, mir ist diese ganze Vertragsgeplapper nervt mich jetzt schon wieder, hängt mir komplett zum Hals
raus. Genau, wobei ich aber auch davon ausgehe, dass wir dieses Vertragsgeplapper noch gefühlt die nächsten 2 Monate erwarten oder ertragen müssen, wahrscheinlich sogar noch länger, weil von den Herrschaften wird sich keiner schnell äußern.
Ja, dann das kann gut sein, aber dann würde ich jetzt zum Beispiel auch als Hübner schon andere Optionen forcieren und würde mich schon umgucken, weil das, bei allem Respekt, das, wir spielen ein gutes System, aber Armin Fee ist nicht der einzige Meister, der den Schlüssel in der Hand hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mit der Mannschaft, die wir haben, ich werfe jetzt einfach mal den Namen Horst Rubesch in die Runde. Und das wäre für mich ein super Nachfolgetrainer, falls Armin Fee wieder nach höherem schwebt und erfolglos bei Schalke aufschlagen will. Dann wäre Horst Rubesch für mich der Mann, der die jungen Spieler kennt und der auch weiß, wie man guten Fußball spielt. Das war jetzt so meine Idee, die habe ich mir in den letzten Tagen mal so gemacht, weil unter ihm habe ich immer guten Fußball gesehen bei den U-Nationalmannschaften der deutschen Nationalmannschaft. Wäre für mich eine gute Alternative, aber das sind die anderen am Hebel. Aber ich will nur sagen, wir haben jetzt keine total notwendige Abhängigkeit von Armin Fee. Das muss man ihm auch mal klar machen.
Ne? Genau, das sollte man ihm klar machen, das sollte uns klar sein. Und ich fände es auch durchaus mal lustig zu sehen, wenn dann da irgendwie Hübner oder Bruchhagen in Gesprächen mit anderen mal in der Zeitung steht.
Ja, weil wir müssen uns, und das ist halt das Markante, wir sind keine Opferlämmer. Ja, die Eintracht ist ein super, super Verein mit wirtschaftlich normal akzeptablen Strukturen, ohne großartigen Schulden, eine Fanbase, wie viele Leute immer mitkommen, auswärts und zu Hause. Wir haben ein gewisses Gut und wir haben jetzt auch ein mannschaftlich gewisses Gut, weil selbst wenn uns 2 Spieler verlassen, heißt das nicht, dass die ganze Mannschaft weg ist. Man kann immer, ich höre momentan, dass Rode zum Beispiel auch bei Arsenal im Gespräch sein soll. Arsenal hätte für ihn, was ich gehört habe, so circa 9 Millionen veranschlagt. Ja, wenn Arsenal wirklich im Sommer kommt und sagt, wir geben euch 9 Millionen für Sebastian Rode, dann tut's mir leid, dann würde ich auch die 9 Millionen nehmen.
Ich wollte gerade sagen,
für die 9 Millionen kriegst du einen guten Ersatz.
Da wären wir ja auch geschlachtet, wenn wir das dann nicht tun würden. Also so engständig können wir an der Stelle auch nicht sein.
Wobei, also die Medaille, die hat halt 2 Seiten. Also der Bruchhagen hat sich halt schon arg weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß, der hat sich schon immer oder des Öfteren ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und hinterher dann doch einen Rückzieher gemacht. Kennt er ja nix. Aber hierbei, also so glasklar immer wieder Statements abgegeben, der hat Vertrag, der bleibt, koste es, was es wolle. Und egal, wie viele Millionen geboten werden, der geht auf keinen Fall. Also da müsste halt schon arg zurückrudern und ich weiß nicht, ob er aus der Nummer wirklich nochmal rauskommt. Ja, aber ich bin halt auch eurer Meinung, Reisende soll man nicht aufhalten und also wie man vielleicht eben auch schon gemerkt hat, der Herr Rode ist momentan der Spieler, der bei mir das höchste Nervpotenzial hat. Ich muss echt sagen, von meiner anfänglichen Rode-Euphorie geht er mir mittlerweile tatsächlich ein bisschen auf den Sack.
Wobei das halt auch viel medial ist. Also du musst auch mal sagen, selbst hat er nicht viel gemacht, außer dass er ein paar schlechte Spiele gemacht hat, ja? Es ist, weißt du, das ist
halt... doch, ja, schon. Also was ich vor ein paar Wochen schon gesagt habe, wo ihr mich auch immer wieder zurückgepfiffen habt, ist halt dieses Gelaber über seinen Karriereplan. Also das nervt halt. Der ist 21 und kommt die ganze Zeit mit Mimi, aber mein Karriereplan sagt, ihr müsst jetzt international spielen. Ich weiß nicht, wer in der...
Du weißt aber, wie das ist. Das ist ein Interview gewesen. Es wird 5-mal verwurstet. Ja? Da werden immer wieder neue Dinge. Nein, aber du musst. Das ist so. So sind die Medien heute. Und mir geht dieser Karriereplan geht mir auch auf den Sack. Nur noch nicht so wie Tuchels berühmter Matchplan. Der geht mir viel mehr auf den Sack. Aber natürlich. Aber ich kann es ja auch verstehen. Jeder Spieler muss auch Ziele haben. Das ist super. Das ist viel besser als
Leute, die aber er muss doch mit den Dingern dann nicht alle zwei Minuten hausieren gehen.
Ja, klar, aber so ein Kaio ist ein negatives Beispiel, der hat nie ein Ziel gehabt, ist nach Frankfurt gekommen und hat jegliche Ziele, die er mal hatte, halt vergessen, als er das große Burger King Zeichen gesehen hat oder die Frankfurter Schnitzel gekostet hat, dann war die Sache gegessen. Aber der hat Rode ist ehrgeizig, der muss nur die Leistung, diesen Ehrgeiz, den er im Kopf hat, auch wieder auf den Platz bringen, dann ist es okay. Aber ich sag halt, Fakt ist, jeder Spieler ist in gewissem Maße zu ersetzen. Ich weiß aber, Alex, du hast vollkommen richtig gesagt, Bruchhagen hat sich komplett weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich glaube, sobald Faye sagt, er verlängert den Vertrag bei der Eintracht nicht, ist die Option Rode dauerhaft zu verlängern sowieso komplett passé. Komplett passé. Und dann musst du schon überlegen, was du machst. Weil Rode, willst du noch ein Jahr einen halb motivierten Rode mitschleppen? Das ist nämlich genau das Problem. Oder sagst du, wir nehmen lieber das Geld und es wird einigermaßen ordentliches Geld sein und holen uns dafür dann vielleicht, je nachdem, wo Rode hingeht, wenn der Rode zum BVB geht, hat Moritz Leitner keine Einsatzchance mehr. Den könnten wir dann holen und mit einem guten Trainer wie Horst Rubisch, der kennt ihn. Ich habe
gehört diese Woche, dass Gündogan bei den Bayern im Gespräch ist.
Gefühlt ist momentan jeder zweite Bundesligaspieler bei den Bayern im Gespräch.
Also ja, wobei das halt schon ein bisschen Hand und Fuß hat. Hoeneß wurde wohl gesehen, wie er sich in der Schweiz mit den Beratern von Gündogan getroffen hat, in einem Restaurant zum Essen.
Bei McDonald's?
Okay. Nee, nicht zum Currywurst-Essen.
Ich dachte ja nur, weil da gerade die Wurst und so, nicht?
Ja, und ja, interessant.
Ja, von daher könnte Dortmund halt schon wieder eine Option werden. Ne? Also wenn Gündogan zu den Bayern geht.
Aber du weißt ja, ne? Also bei allem Respekt, Rode, Gündogan, ja. Allein von der offensiven Ausrichtung, Unterschied wie Tag und Nacht, dann wird eher nur Richard in die Position wieder übernehmen, ne?
Ja gut, aber es wird halt eine Vakanz frei, ne? Also ich meine, wer hat dann gut, ja. Nee, ein Sechser geht, ein anderer kommt.
Absolut realistisch. Ich halte sowieso eigentlich an meiner These fest, die ich irgendwie schon vor einem Jahr mal gesagt habe, dass innerhalb der Bundesliga glaube ich nur, dass er zu Dortmund geht. Und da habe ich mich ja irgendwie früh schon festgelegt, dass ich sicher bin, dass Sebastian Rode irgendwann dort landen wird. Deswegen versuche ich jegliches Bild momentan auch möglichst konspirativ dahingehend auszulegen, um meine These irgendwie Hand und Fuß zu verschaffen. Ja, nee, aber klar, ist gut möglich. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, wenn wir Geld dafür bekommen, was ordentlich ist, dann würde ich auch dem Bruchhagen nicht sauer sein, wenn er dahingehend zurückrudert. Ich weiß, wie gesagt, weil ich nicht weiß, ob es was bringt, einen halb motivierten Rode noch eine Saison mitzuschleppen. Wir werden sehen. Nee, aber du siehst ja
jetzt schon, wie es ist, wenn du einen Rode hast, der mal drei Spiele nach Gang nicht 100% bringen kann. Ja. Das merkst du in einer Mannschaft wie Eintracht, merkst du das brachial. Wenn du ein Team hast, was das auffangen kann, dann kannst du auch mal zwei, drei Spiele in Hänger haben. Das kannst du bei der Eintracht aber nicht. Wenn wir auf dem Niveau da oben spielen wollen, dann müssen wir bei jedem Spiel mehr als 100% geben.
Ja,
ist halt einfach so.
Ja, aber
du musst es ja eigentlich dann seinem Vorstandsvorsitzenden eher negativ anlasten, wenn er halt eben dann ein Angebot hat, wo ordentliches Geld fließt. Und wenn wir mal irgendwie so 7, 8, 9 Millionen sehen, das ist ja schon ordentliches Geld. Wenn er das nicht annimmt, also das muss man ihm ja dann mindestens genauso hoch anlasten.
Ach, wann haben wir denn schon mal für einen Transfer für 9 Millionen gemacht?
Ja, deswegen, sag ja, also wenn du das ausschlägst, da brauchst du schon extrem gute Gründe.
Ja, genau.
Das und einen unmotivierten Rode dann da zu haben, wo du halt auch nicht weißt, ob die Leistungen so konstant bleiben, dann halt doch lieber das Geld.
Ja.
Genau. Apropos Geld und Fans und so weiter, dass wir viele Fans mitbringen, ist ja klar, weil wir sind ja auch ein Traditionsverein, nicht? Herr Marvin, Sie haben da heute was in der Zeitung aufgeschnappt und wollen zu diesem Themenkomplex und zu den bereits erwähnten anderen Namen auch noch was vortragen.
Ja, mir ging es ja eigentlich gar nicht so sehr um das Traditionsgeplapper, was natürlich Hand und Fuß hat. Also dieser Beitrag, der jetzt auch in der Frankfurter Rundschau zu finden war, die Kontroverse halt um Traditionsvereine hier und da. Das waren ein paar ganz gute Punkte, aber mich hat ja eigentlich nur dieser Halbsatz interessiert, wo dann halt auch gesagt, wo Bruchhagen eigentlich relativ deutlich auch gesagt hat, dass zwar Leverkusen in der Lage ist, Sebastian Rode oder Sebastian Jung zu locken, und wir, obwohl wir traditionelle Einnahmensäulen haben und da auch gut liegen, dass wir keine Chance haben, die beiden Spieler zu halten. Fand ich relativ deutlich. Also das hieß für mich so, dass Sebastian Rode und Sebastian Jung nicht mehr zu halten sind über die Saison hinaus. Alex, du hast da ein bisschen eine andere Meinung zu gehabt. Du hast es jetzt irgendwie nur gedacht, dass es irgendwie ein bisschen drastifiziert wurde von Bruchhagen, ne?
Genau. Also ich glaube nicht, dass die Pläne der beiden tatsächlich schon in Stein gemeißelt sind. Und ich glaube nicht, dass der Bruchhagen da jetzt gewollt oder ungewollt irgendwas ausgeplappert hat und das erste Mal offen ausgesprochen hat, dass die beiden nicht zu halten sind. Ich glaube, was er eigentlich damit sagen wollte, und das ist halt, da hat er halt auch absolut recht, wenn Top-Clubs und halt gerade diese Werkselfen, heißt es
Elfen? Elfen?
Ja, ich weiß nicht, ob das viel mit Elfen zu tun hat.
Wie ist die Mehrzahl von Werkself? Werkselfs?
Werksmannschaften.
Ja, genau. Da auf.
Mehreren Werkself-Mannschaften, die wir da haben.
Okay.
Dass wenn die Geld in die Hand nehmen, dann kannst du keinen Spieler halten, egal was da kommt. Wenn jemand kommt und, keine Ahnung, irgendwoher 25 Millionen auftreibt, dann kannst du die Spieler einfach als Eintracht Frankfurt nicht halten.
Genau.
Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach die Kernaussage dahinter gewesen, dass egal welcher Club kommt, wenn er Geld hat und die beiden Spieler wirklich haben will, sind die zwei weg. Also so habe ich das Ganze verstanden. Ich glaube nicht, dass das vom Bruchhagen schon eine finale Aussage war. Leute, hakt euch endlich die Träumereien ab, dass die beiden irgendwann ihre Verträge bei uns verlängern, die sind weg. Das hat er damit nicht gesagt.
Doch, glaube ich schon. Ich meine, er ist halt damit schon ein ganzes Stück von seiner bisherigen Aussage, sie werden auf jeden Fall ihren Vertrag erfüllen und tralala, schon ein Stück weit weg und sagt, naja, wenn der Vertrag zu Ende ist, dann wird's schon mehr als nur schwer und vorher wird es auch schon sehr kritisch. Also ich glaube schon, dass er das Thema mittlerweile ein bisschen realistischer einstuft.
Wisst ihr, was mir eigentlich nur auf den Sack geht in den ganzen Diskussionen? Ne? Ich könnte beide Spieler verstehen grundsätzlich, dass sie vielleicht einen Verein wechseln wollen. Aber was mir zum Beispiel beim Vertrag an Jung auf den Sack geht, hey, die Ablösung, die Vereine momentan für ihn zahlen müssen, sind 2,5. Das ist lächerlich wenig.
Genau, es bleibt halt unterm Strich für uns nicht wirklich was hängen. Zumindest bei dem einen nicht.
Und genau, und da, das kannst du machen, allein aus Respekt dem Verein gegenüber. Kannst du einen neuen Vertrag unterzeichnen bis 2015 und kannst ja deine festgeschriebene Ablösesumme, sage ich mal, auf 6 oder 7 Millionen. Das entspricht ungefähr seinem Marktwert, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn ein Verein wie Schalke 04, die anscheinend wirklich Interesse haben, wirklich interessiert sind, sollen sie das Geld auch auf den Tisch legen. Weil das kannst du machen. Es gibt Spiele, wie zum Beispiel den Isco, der beim FC Malaga spielt, der weiß um das Interesse vieler Vereine, ist unter anderem der FC Barcelona, FC Bayern dran interessiert. Der hat aber jetzt erst den Vertrag beim FC Malaga unterzeichnet, hat verlängert mit einer festen Ablösesumme von 35 Millionen. Warum macht denn Sebastian Jung einfach aus Verbundenheit zu seinem momentanen Arbeitgeber und Kinder- und Jugendlieblingsverein das nicht? Das ist so ein gangbarer Weg, den man machen kann, weil selbst wenn er dann gehen würde, würde der Verein einigermaßen bereichert werden und könnte sich dann adäquat nach Alternativen umsuchen, mit genügend Geld in der Tasche und nicht mit 2,5 Millionen, wo du heute, wenn du Pech hast, einen scheiß Brasilianer dafür bekommst. Scheiß Mobbling-Brasilianer.
Weil es A, ein Risiko für den Spieler ist, weil er ja auch nicht weiß, ob er nächstes Jahr die 6 Millionen bekommt. Und das andere ist halt, also jetzt vielleicht nicht beim Sebastian Jung, sondern gerade beim Sebastian Rode, also der würde ja dann im Prinzip auch auf sein Handgeld verzichten, ne? Also wenn er ablösefrei ist, dann sind die ganzen Millionen, die normalerweise als Ablöse dann gezahlt werden würden, fließen ja in seine eigene Tasche. Aber das ist ja dann schon mal ein Punkt, den er aufgeben würde. Das andere ist halt auch, dass die Eintracht, glaube ich, wenn sie so einen Weg gehen wollen, dem Spieler halt irgendwas dafür bieten muss. Also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler sowas aus Verbundenheit zum Verein macht, sondern wenn die Eintracht ihm ein Angebot macht und sagt, pass auf, du kannst gerne gehen, wir schreiben deine Ablösesumme hoch, wenn du das Spiel mitmachst, kriegst du von uns von den, 6 Millionen, die wir dann für dich bekommen, statt der 2,5 Millionen, 1 Million ab und wir sind uns einig. Also ich glaube nicht, dass ein Berater ein Spieler das Ding so durchziehen lassen würde mit Verbundenheit zum Verein.
Ja, du musst es nur verkaufen können. Das ist auch immer eine Sache der Beidseitigkeit. Stell dir mal vor, der verletzt sich. Du musst ihm immer vor Augen halten, es kann auch ganz schnell gehen, der verletzt sich und hat einen sicheren Vertrag bei der Eintracht. Weil ganz ehrlich, Rode ist nochmal ein anderes Thema, Different Kind of Animal, but für mich ist ist ein Sebastian Jung. Immer noch kein Spieler, trotz der Tatsache, dass er viel Angebot hat, der über allen Vereinen absolut Stammspieler ist. Das ist für mich ein besserer Ochs und da kann es auch genauso gut nach dem Fall Ochs wieder laufen. Und das muss man ihm auch vergegenwärtigen. Und wenn er dann einen Vertrag bei der Eintracht über 3 Jahre unterzeichnet und eine feste Ablösesumme, dann muss das nicht zwangsläufig ein Nachteil für ihn sein. Das muss man ihm nur richtig verkaufen können. Es gibt Spieler, die machen genau das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Und da muss man aber auch mal ein bisschen an die Ehre seiner Spieler appellieren. Gerade ein ehemaliger oder Fan, früherer Fan schon der Eintracht. Ich meine, Jung war de facto schon ein Fan, war schon in der Kurve früher andauernd und er weiß einigermaßen, wie es ist, auch als Fan irgendwie ein bisschen zu leiden. Seinem Verein irgendwie die Treue zu halten und dann zu sehen, wie es finanziell vielleicht nicht so gut läuft. Er könnte es vielleicht noch eher verstehen. Aber gut.
Ja, wird aber auch eine schwierige Diskussion. Also
klar.
Ja gut, aber die wird ja auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen irgendwann ihr Ende finden, komm es wie es wolle. Da haben sich ja, glaube ich, beide Seiten jetzt drauf committed, dass sie sagen, Ende März wollen sie da eine Lösung herbeigeführt haben. Das heißt, Sebastian Jung sehe ich auf absehbare Zeit eine Lösung herbeizukommen. Sebastian Rode, glaube ich, wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Wenn er jetzt mal zu seiner alten Leistung zurückfindet, dann wird es mit Sicherheit noch mehr Spekulationen geben. Wenn es so bleibt, wie es momentan ist, dann spielt uns das nur in die Karten. Also er spielt ja momentan auch gegen seinen eigenen Marktwert.
Aber andererseits ist es so, wenn er wieder zurück zu seiner Leistung findet und wir dann auch mehr Spiele noch souveräner gestalten, ist mir das auch lieb, weil das Einzige, ja,
auf jeden Fall.
Wo ich sage, das ist für mich eigentlich wichtig, ist eigentlich nur die erfolgreiche Gestaltung dieser Saison. Weil ich sag's nochmal, ich bin ja heute wirklich gebetsmühlenartig unterwegs, ja, aber wir haben so eine gute Ausgangsposition und das müssen wir einfach echt, das können wir nicht schon wieder versauen. Das kann nicht sein, dass wir am Ende mit komplett leeren Händen dastehen. Wir müssen irgendwie den internationalen Wettbewerb erreichen. Das kann auch das einzige Ziel sein. Deswegen kann ich verstehen, dass Sebastian Rode sagt, ich will jetzt nicht über einen Vertrag sprechen. Ich will, wenn er sagt, ich will einfach nur im Sport mein Ding machen, will einfach nur Fußball spielen, hey, dann ist es okay. Der hat ja eh noch ein Jahr Vertrag. Und dann kann man sich im Sommer nochmal zusammensetzen. Das ist mir vollkommen Latte. Geht nur darum, dass jetzt jeder mal seine Leistung bringt, weil wir haben so gute Ausgangspositionen immer noch. Ja, und gegen Freiburg ist wieder alles drin. Die Alex sagt, und du sagst, René, wir gewinnen gegen die. Warum auch nicht? Ist alles möglich. Alles möglich. Aber die Kräfte müssen gebündelt werden.
Ja. Was stand denn in diesem Beitrag noch? Ich habe ihn nicht ganz gelesen. Da war doch auch noch irgendwas mit von wegen Geldverteilung überdenken.
Ja, das war, also das Ganze ist ja entstanden auf einer Messe, ich glaube in Düsseldorf, Sport- und Business-Messe, wo der Watzke, Bruchhagen, Holzhäuser und wer war das denn noch? Noch irgendein Manager, ja, geladen waren.
Von Wolfsburg, aber das ist interessant.
Ja, die haben immerhin ganze 365 Auswärtsfans, also
jeden einzelnen mitgezählt. Ja, und die Diskussion, da ging's halt darum, so ein bisschen die Gefahr der Werksclubs darzustellen, und da haben halt der Bruchhagen und der Watzke eine relativ eindeutige Position bezogen und halt auch gesagt, jeder Werksclub, der in die Bundesliga drängt, der verdrängt halt einen Club, der Tradition hat, der Fans hat, der Anhänger mit ins Stadion bringt, der die Hütte voll macht und der das Gut Bundesliga irgendwo attraktiv gestaltet. Hoffenheim ist in die erste Liga reingedrängt und hat dadurch irgendeinen anderen Verein rausgedrängt. Die These ist halt, weil es diese Werkclubs gibt, sind Vereine unter anderem wie Köln, wie Kaiserslautern momentan aus der ersten Liga raus. Das sind Clubs, die traditionell auch viel Fans mitbringen, die Stimmung machen und die einfach da durch Geld verdrängt werden. Und da kommen dann halt auch so Aussagen raus wie, wir können keinen weiteren Club dieser Art in der Bundesliga gebrauchen. Wenn hier, wie haben sie es genannt, Rasenschach Leipzig hochkommt, dann ist wieder einer der Traditionsvereine weg. Wenn Audi in Ingolstadt mal ernst macht, dann ist auch das Thema Nürnberg durch.
Ja.
Und daraufhin hat der Watzke dann einen Vorschlag gebracht, der wohl schon seit längerem in Deutschland auch in der Diskussion ist, die Gelder einfach anders zu verteilen, so ein bisschen sich die Engländer als Vorbild zu nehmen und zu sagen, okay, Gelder werden nicht nur aufgrund der Position in der Liga verteilt, sondern auch nach wie viele Fans kommen im Durchschnitt in Heimspielen ins Stadion, wie viele Auswärtsfahrer bringt ein Verein mit, wie groß ist die Fanbase, die ein Verein insgesamt in der Republik hat, um einfach die Traditionsvereine mehr zu stärken und den Vereinen einen Benefit zukommen zu lassen, die für Stimmung in der Bundesliga sorgen und die dafür sorgen, dass die Bundesliga auch im Ausland so attraktiv bleibt, wie sie momentan ist. Und da sind halt als Vereine, die er da aufgezählt hat, halt ja, die eben schon genannten Köln, Kaiserslautern und auch die Eintracht, ganz klar die Benachteiligten, die von so einem Geldverteilungssystem enorm profitieren würden und was das Ganze wieder ein bisschen gerechter machen würde und verhindern würde, dass halt Vereine auch zu uns zu Auswärtsspielen kommen und gerade noch mit 200-300 Fans anreisen, was halt das ganze Spiel dann irgendwo uninteressant macht.
Ja. Würdest du aber quasi ja dann auch wieder ein ähnliches Modell reinlaufen, dass du halt auch die Spiele irgendwie einzeln stärker vermarkten willst, musst. Also wäre die logische Konsequenz, dass du dann auch hinten dran nicht nur dieses Fan-Modell nimmst, sondern auch dieses generelle Vermarktungssystem ein bisschen umstellst.
Weiß ich nicht. Also an diese Spiele Einzelvermarktung würde ich ungern rangehen, weil da habe ich als warnendes Beispiel Spanien so direkt vor den Augen, ne? Also ich habe halt keinen Bock, dann irgendwann meine Eintracht dienstags abends um 23.30 Uhr spielen zu sehen, nur weil halt das Spiel gegen Augsburg ansteht. Also auf sowas habe ich halt überhaupt keinen Bock. Aber den Vereinen einen Benefit dafür zukommen zu lassen, was sie auch an Stimmung mit ins Stadion bringen, halte ich für überhaupt keine schlechte Idee, weil das ist das, was im Moment deutschen Fußball auszeichnet, weswegen die Leute sich die Bundesliga auch angucken, weil wir das einzige Land sind und das glaube ich weltweit gesehen, wo es tatsächlich noch so richtig abgeht in den Stadien. Wir haben mittlerweile sind wir auf einem, was die letzten Spieltage gezeigt hat, auf einem sehr guten Weg, was das Thema Pyrotechnik angeht. Da ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Nichtsdestotrotz bleiben die Kurven halt bunt und ich sag mal, so ein Fahnenmeer, wie du es teilweise bei uns in Frankfurt siehst, wo siehst du das noch? Also guck mal in eine andere Liga und zeig mir das mal irgendwo.
Ja, weil das hängt auch wirklich damit zusammen, weil es in anderen Ligen oftmals, also ich sage auch gerade England, kaum wirkliche Stehplätze noch gibt. Ne? Das ist halt alles mit Sitzplätzen, da ist alles auch noch schwieriger, die Fahnen dann irgendwie unter zu bekommen. Ich meine, das gibt es da vielleicht auch noch vereinzelt, aber es ist halt im Endeffekt ein bisschen schwieriger und auch, musst du sagen, dazu kommt noch, dass die Qualität insgesamt von der Bundesliga auch trotz der Tatsache, dass es mit Dortmund und auch mit den Bayern einen klaren Primus gibt, ja, oder jetzt sagt ihr mir die Mehrzahl von Primus, ja, habe ich keine Ahnung, ja, aber ist die Ausgeglichenheit insgesamt noch viel besser als jetzt auch selbst mal der Premier League. Mal ganz ehrlich, Premier League Spiel zwischen Wigan Athletic und der FC Reading kann sich keine Sau angucken. Ja, es ist auch trotz des Premier League ist es zum Kotzen zum Teil. Und bei uns kannst du dir selbst ein Spiel angucken, hier in der Bundesliga, wenn, ja, selbst Nürnberg hat in der letzten Zeit gut Fußball gespielt, jetzt wollte ich gerade Nürnberg nehmen, ja, ist ja auch jetzt nicht so optimale Beispiel, der VfB Stuttgart steht momentan auf der 12, aber die spielen trotzdem auch ganz akzeptabel im Fußball. Also insofern, gut, okay, ich wollte jetzt zwischen 17 und 18 Augsburg gegen Fürth will ich mir eigentlich auch nicht angucken. Also, die steht schon so recht da unten. Ja. Aber im Endeffekt ist das Niveau von der Bundesliga halt auch relativ hoch, dass du sagen kannst, es gibt wirklich viele positive Faktoren, aber die müssen halt auch gehalten werden.
Okay. Also eher dann eine Umverteilung der Gelder aufgrund von Fans und nicht in dieses Einzelvermarktungsthema. Wobei Dienstagabend 23.30 Uhr die Eintracht zu sehen auch reizvoll wäre, da bis dahin sind wir mit unserem Podcast durch. Wäre
müssen also wir uns sowieso dem nächsten neuen Zeitpunkt ausdenken, nur hier Champions League?
Ja, dann müssen wir uns da auf jeden Fall Gedanken machen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Vor allen Dingen müssen wir dann auch mehr Folgen machen. Ne? Da kommen wir viel schneller an die 200 dran, wie wir die 100 geschafft haben.
Genau, vor allen Dingen müssen wir uns auch sprachlich dann, glaube ich, ein bisschen anpassen, weil wir dann auch das internationale Publikum bedienen müssen.
Okay, oh ja. Make we send English Podcast for international customers.
Ich krieg gerade Bauchschmerzen.
Lassen wir das.
Vielleicht sollten wir dann auch den Herrn Matthäus mal in eine Gesprächsrunde einladen.
Ja, my English is good, but my German is very better. Jawohl, hervorragend.
Vielleicht kommt dann einfach der Sebastian wieder dazu, der kann doch bestimmt ganz gut Englisch.
Schweigen im Wald. eine peinliche Pause an dieser Stelle.
Ja, wir hätten ja auch noch einen Spanier.
Ah, du meinst, wenn wir gegen spanische Clubs spielen?
So sieht's aus.
Auf jeden Fall. Nun gut, haben wir eigentlich sonst noch ein Thema?
Wir haben immer noch irgendwelche Themen, aber ich glaube, wir sind soweit durch. Unsere Zielsetzung mit einer kurzen Folge haben wir knapp erfüllt.
Kurz können wir wie immer sehr gut.
Genau, kurz können wir, international können wir auch. Mit unseren Tipps lagen wir bislang auch immer goldrichtig.
Also ich hoffe mal, ihr habt recht.
Der Freitag ja nur laufen.
Genau.
Ja, ich denke sowieso Freitag. Wir brauchen das auch nicht so negativ zu sehen. Ihr seht es ja sowieso sehr positiv. Und im Endeffekt, wir können uns momentan an dem Tabellenplatz immer noch ordentlich satt sehen. Jetzt sind wir wieder positiv. Jetzt heißt wieder, auf geht's Eintracht und die nächsten 3 Punkte kommen in Freiburg. Und dann haben wir 40. Und dann, wenn wir die 40 schon haben, dann ist unser Saisonziel eigentlich komplett eh schon erreicht. Und dann ist alles nur noch ein schöner Bonus. Und dann können die Jungs eben für Freitag ausspielen. Und dann schauen wir mal, dass es mit dem internationalen Geschäft noch klappt. Und dann sehen wir uns. Egal ob Champions League oder UEFA Cup, ich nenne es immer noch UEFA Cup, solange mir das doch keiner gerichtlich verbietet, ja. Dann sehen wir die Eintracht international und haben eine wunderbare Zeit.
Mit diesen hervorragenden Schlussworten des jungen Herrn Marvin würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Woche zu. Wir wünschen eine schöne Restwoche, freuen uns auf ein Fußballwochenende, auf ein schönes, was wir mit 3 Punkten gegen Freiburg einleiten dürfen. Und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!